Was geht ab, Leute? Es ist der 16. Januar 2019 und ihr seid zurück bei Schlimmbecks, der Podcast, der euer Leben niemals verändern wird, weil er einfach nur ein ganz normaler Podcast ist. So, ich komme gerade zurück von einer neuntägigen Reise durch die Republik, wo ich schöne Sachen gemacht habe, wie zum Beispiel live aufgetreten, angefangen in Mixshows, aber ich habe auch meine Soloprogramme gespielt und ich war sogar im Fernsehen. Leute, es ist nur noch nicht ausgestrahlt. Die Leute fragen immer, ey, wann wird es denn gesendet? Oder wenn du irgendwo auf der Straße stehst und eine Kamera zeigt auf dich, dann laufen Leute vorbei, die sagen, ich bin auch Schauspieler. Oder ich grüße alle, die mich kennen. Oder was auch immer. Also ich stand auf jeden Fall ein paar Mal vor einer Kamera. Und das erste Mal war in Wesel, wo wir nach meinem Solo-Programm, was ich da gespielt habe am Dienstag, sind wir am Mittwoch noch durch die Stadt gegangen und haben überall an allen möglichen Orten in Wesel, die Leute so kennen würden, Shisha-Store, Dönerladen, Buchhandlung, Vorverkaufsstelle, haben wir quasi Sachen gedreht. Ich im Stefan-Outfit rumgelaufen und auf der Suche nach Erkan. Ne? Das hat mega Spaß gemacht. Und ich habe mir vorgenommen, das mache ich jetzt immer. Egal wo wir irgendwann im Herbst mit Erkan und Stefan auftreten, werde ich im Vorfeld, falls der Veranstalter Lust hat, mit mir dort was drehen. Weil es einfach geil ist. Wenn ich die Zeit habe, wenn ich nicht direkt weiter muss, aber wenn ich 2 Stunden Zeit habe, dann nehme ich mein Erkan und Stefan-Outfit mit und dann laufen wir dort die Stadt. Und ich werde sagen, okay, ich stehe jetzt hier vor der Halle, die nur noch 6 Monate stehen wird, weil danach, wenn wir mit der Halle fertig sind, kann sich die Stadt eine neue Stadthalle leisten. Ah, okay. Ja. Das war Wesel. Wesel war übrigens cool, dort in diesem geilen Theater. Das habe ich wahrscheinlich schon erzählt, dass es eine sehr, sehr schöne Bühne ist und dass ich mich wohlgefühlt habe. Der Veranstalter Hilmar macht einen tollen Job und der Veranstalter, der dann auch die Erkan und Stefan Show macht, auch alle super sympathische Leute und auf Wesel freue ich mich tierisch. Überall stehen da Esel rum. Kennt ihr das, wenn in Städten so Tiere rumstehen, so wie in Berlin, überall diese Bären, die unterschiedlich angemalt sind. In München stehen überall Löwen, in Nördlingen stehen Schweine, ja, da gibt es auch eine Geschichte und in Wesel stehen Esel. Warum? Weil, wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Dieser alte Spruch, oder? Und dann kommt das Echo und das Echo sagt dann Esel. Ich glaube deswegen, oder? In Nördlingen stehen Schweine. Kennt jemand überhaupt Nördlingen, die Stadt im Ries, wo mal ein vor mehreren Jahren, mindestens 12, 13, 15 Millionen Jahren, ein Meteorit eingeschlagen hat und einen Krater hinterlassen hat. Und also so ein angedeuteter Krater mit so einer kleinen Gebirgskette außenrum, also Hügelkette. Ich glaube, der Durchmesser von dem Krater ist ungefähr 30 Kilometer. In der Mitte liegt die Kreisstadt Nördlingen und die haben eine intakte Stadtmauer. Ich glaube, die letzte außer Rothenburg ob der Tauber, die letzten beiden Städte mit einer komplett geschlossenen, intakten Stadtmauer. Und dort war mal die Geschichte, dass jemand der Stadtwächter sollte das Tor öffnen für den Feind. Oder war noch draußen das Tor war noch offen und ein Schwein hat das Tor aufgedrückt, nachts, nachdem das Tor eigentlich geschlossen sein musste. 30-jähriger Krieg, glaube ich, war das damals, also nach dem Kometen. Und dann hat der Turmwächter von oben runtergerufen, so Gesell so, also so Geselle so, jetzt habe ich dich erwischt. Du hast das Tor nicht abgesperrt, um den Feind reinzulassen und die Sau hat dich verraten, also die Sau hat quasi die Stadt gerettet. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie korrekt wiedergegeben habe. Korrigiert mich, falls es nicht stimmt, schickt mir die echte Geschichte zu. Auf jeden Fall ruft jeden Abend der Türmer oben vom Turm runter, so Gesell so. Und überall in der Stadt sind verschiedene bunte Schweine angestellt. Also jeder Geschäftsangestellt, ausgestellt, aufgestellt. Jeder Geschäftsmann hat da irgendwie halt so. Jede Buchhandlung hat dann ihr Schwein mit Bücherdesign draußen stehen. What ifs. Whatever. Genau, und in Wesel überall die Esel. Nächsten Tag war ich in Eschweiler im Talbahnhof. Am Donnerstag war auch schön. War allerdings nicht so mega verkauft, aber ich habe trotzdem volle Power gegeben. Und zwischendrin war ich 2 Tage bei meinem Onkel, meiner Tante in Essen und habe das genossen. Und es ist so hart. Du stehst da auf, da machen die Frühstück, du bist mega satt und dann denkst du dir, shit, ich, ich, Ich lege mich jetzt kurz hin. Da fragen die dich aber jetzt ganz kurz, was willst du zum Mittagessen? Du denkst dir, ja, okay, isst Mittag, dann machst einen kurzen Mittagsschlaf, wachst auf, gibt schon wieder Abendessen. Und dann saßen wir teilweise noch bis nachts um zwei da und haben gequatscht und auch noch gutes Königspilsner getrunken. Ich habe das Gefühl, wenn ich bei denen bin, ich werde einfach nur gemästert und abgefüllt. Dabei sind die schon mit 70, die zwei. Saugeil einfach. Und überall, wo ich war, habe ich übrigens unsere Erkan und Stefan Aufkleber verbappt. Ich habe ja so schöne Aufkleber gemacht, wo drauf steht Moosleitner Lust 2019. Diese typischen Wahlkampfaufkleber, die Amis auf ihre Stoßstangen kleben, sogenannte Bumper-Stickers. Und da haben mich ganz viele Leute angeschrieben und haben gesagt, hey, ich möchte auch solche Aufkleber haben. Und habe ich natürlich jetzt die letzten Tage, Stefanie hat mir auch geholfen, meine Frau, und hat die Aufkleber in Umschläge verpackt und rausgeschickt. Jawohl! Jeder, der uns schreibt, bekommt 5 Aufkleber, er muss sie aber auch irgendwo hinkleben. Und muss uns auch Fotos schicken, dokumentieren und markieren, damit wir wissen, damit Leben in diese ganze Geschichte kommt. Ja, also, wir arbeiten fleißig, wir promoten unsere Erkan und Stefan Show für den Herbst. Wir waren jetzt auch wieder bei Genial daneben, war auch cool. Ich war wieder brav mit dem Zug unterwegs, also nachdem ich habe noch in Eschweiler Solo gespielt, in Düsseldorf Solo, dann habe ich 2 Tage gedreht und zwar hieß das Ding Arm trotz Arbeit und zwar ist es eine Reportage, ich glaube für Sat.1, wo ich der Journalist war. Ich sollte quasi eine junge Frau damit begleiten, wie sie zur Zeitarbeitsfirma geht, wie sie bei Amazon arbeitet. Die wurde bei Amazon aber rausgeschmissen, weil die ihre Tagesarbeitszeiten auf 7 Uhr umgestellt haben. Ich glaube, 7.30 Uhr oder so beginnt der Betrieb. Da kann die aber noch gar nicht da sein, weil sie einen kleinen Jungen hat, alleinerziehend. Und dann hat Amazon gesagt, gut, dann können wir die nicht brauchen. Und dann hat die Zeitarbeitsfirma ihr auch sofort gekündigt. Und dann haben wir gesagt, hey, das kann doch wohl nicht sein. Und vor allem, was ist denn mit dem Jobcenter? Die können doch nicht einfach die Leute zur Zeitarbeitsfirma weitervermitteln. Dann machen die einen Haken dahinter und sagen, ja, vermittelt haben wir. Erfolgreich abgeschlossen, das Projekt dieser Mensch. Und dieser Mensch wird dann auch von einer Zeitarbeitsfirma gekündigt. Oder es wurde ihr, glaube ich, ein Auflösungsvertrag sogar angeboten. Aber wer ist denn so blöd und unterschreibt einen Auflösungsvertrag? Nur weil die einen ihre Seite der Vereinbarung nicht erfüllen. Jedenfalls war ich 2 Tage mit der unterwegs, war am Arbeitsamt, war bei der Zeitarbeitsfirma wirklich so, geklingelt, Kamera in die Fresse gehalten, was machen Sie da? Kann ich mit jemandem sprechen? War echt krass, ich hatte ein bisschen Schiss zwischendrin auch. Man schämt sich ja schon, mit Kamerateam bei irgendeiner Firma vor der Tür zu stehen und sagen, wir möchten Ihnen die Gelegenheit geben, hier Stellung zu nehmen. Aber ist halt der Job, ne? Das ist Arbeit. Und ich dachte mir, geil, die buchen mich dafür. Die buchen mich, weil sie mich für einen geilen Journalisten halten oder weil sie denken, ich bin da spontan und mutig. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass die mich deswegen gebucht haben, weil ich halt auch so gut mit dem Thema vielleicht mich identifizieren kann. Weil nachdem mit Erkan Schluss war, hatte ich auch eine Berg- und Talfahrt und zwischendrin wenig Kohle. Und dann wollen die quasi dann über mich auch noch so ein Porträt machen, wo ich mir gedacht habe, fuck, ich bin ja nicht der Typ, der dafür bekannt ist, dass er mal fast pleite war. Wie bescheuert ist das denn, oder? Jedenfalls, ich arbeite wieder, ich bin fleißig unterwegs und unter anderem auch in Shows, die heißen Arm trotz Arbeit. Jetzt hoffe ich, dass die mich auch noch bezahlen, weil sonst würde ich der Hypothese ja wiederum nur Nahrung liefern. Genau, und dann waren wir noch bei Genial daneben, die 2. Aufzeichnung. Letztes Jahr im Dezember waren wir schon da, dann waren wir dieses Jahr nochmal als Erkan und Stefan dabei. War richtig geil, hat hier Spaß gemacht und die Zeit ging wieder viel zu schnell vorbei. Kevin Ray war übrigens auch da, der ist am Tag drauf, in der Sendung, die nach uns aufgezeichnet wurde, war der noch mit dabei. Und dann ging es am gleichen Abend wieder zurück mit der Bahn nach Bayern. Hey, und ganz ehrlich, ich habe mal, John und ich sind mit verschiedenen Zügen zurückgefahren. Meiner ging um 18.48 Uhr, seiner ging irgendwie um 18.56 Uhr, meiner ab Köln-Deutz, seiner ab Köln-Hauptbahnhof. Und er hatte erste Klasse-Ticket und ich hatte zweite Klasse-Ticket. Was geht denn da ab, oder? Wer bucht denn sowas? Man muss einfach nur sagen, hey, ich will aber erste Klasse, dann bekommen wir auch erste Klasse. Aber ich bin einfach zu bescheiden. Ich bin einfach zu bescheiden. Fuhr dann mit meinem zweite Klasse-Ticket Kam aber mein Zug hatte keine 70 Minuten Verspätung wie seiner. Aber da kann er nichts dafür, ne? Aber ich hatte dann, letztendlich hatte ich Glück, ich war rechtzeitig zu Hause, ich war um 11 daheim und hatte heute noch was vom Tag, aber es gab einiges zu erledigen. Und deswegen komme ich jetzt erst zum Podcast. Aber wenn du so 6 Stunden in der Bahn, ich weiß ja nicht, wer von euch öfter Bahn fährt, aber kennt ihr das, wenn du doch, oder S-Bahn, du suchst doch immer dieses Abteil, wo 4 freie Plätze sind. Man setzt sich doch nicht irgendwie, wenn 4 freie Plätze da sind, dann auf einen anderen Platz, wo schon 3 Leute sitzen, oder? Warum? Warum sind wir so? Ich stelle immer fest, dass wenn du irgendwie neben Amis sitzt, die fangen sofort ein Gespräch an, so, hey, how are you, where do you come from, what do you do und so weiter. Und wir Deutschen, wir starren einfach vor uns hin. Das Schlimmste ist, glaube ich, wenn du keinen Kopfhörer hast, weil dann die Leute haben keinen Bock auf ein Gespräch, oder? Also ich merke da an mir selbst, ich suche immer einen freien Viererplatz. Ich will nicht aufdringlich sein. Oder stell dir vor, da sitzt ein Kind allein, da will ich mich auch nicht hinsetzen. Das soll er jetzt auch nicht denken, ich sei irgendwie so ein fieser Typ, oder? Oder irgendeiner sitzt da, der sieht aus, als würde er stinken. Der stinkt schon im Vorbeigehen, ja, überall Schuppen. Kennt ihr diese Leute? Die haben so 4 Kartons und Tüten mit dabei in der Bahn, ja. Im Käfig sitzen noch 2 Katzen und ein Papagei auf der Schulter. Oder es gibt die Leute, die haben ja viel zu lange Beine, willst du mit deinem Koffer noch dazu? Oder einer ist besoffen, sitzt mit einem Bier da oder ist 60er-Fan, ist meistens dasselbe. Oder die Leute, die sitzen da und führen ständig WhatsApp-Audiogespräche so laut, dass das ganze fucking Zug hören muss. Man muss den Leuten auch mal sagen, hey, halt das Ding doch mal ins Ohr. Man muss doch nicht das ganze Gespräch hören. Ich will doch nicht beide Seiten des Gesprächs hören. Es reicht mir doch schon, wenn ich eine Seite hören muss, oder? Aber die schaffen es einem wirklich, dass du auch noch die Antworten hörst. Oder einer sitzt da und schläft und hat die Hand in der Hose. Teilweise denkst du echt, nee, ich gehe noch ein bisschen weiter. Und dann gehe ich bei dem Abteil wieder raus und schaue, wer aussteigt. Und dann. Oder was ich auch gesehen habe, diese Leute, die in die S-Bahn so einen Kinderbuggy reinschieben und da sitzt dann liegt dann so ein 12-Jähriger drin, wo du denkst, ey, Dude, du bist doch zu alt für den fucking Buggy, oder? Und die haben dann meistens noch so. Die Beine, die schleifen so am Boden und oder der geht dann so mit, wenn du dann über die Stufe in die S-Bahn reinschieben, dann merkst du, nee, der kann seine Beine wunderbar bewegen, der ist einfach nur stinkfaul und seine Eltern nehmen den fucking Buggy für ihn mit. Das ist doch Wahnsinn, oder? Der ist 12, okay, sag mal, der ist 10, aber der Dude, der geht mit den Füßen mit, ja, der ist einfach nur, diese Kinder, die sagen, Papa, kannst du mich tragen? So, nein, du bist 10, du wiegst so viel wie Mama. Ja. Die gibt's, diese Kinder. Also mir fallen die immer wieder auf. Diese Leute, die ihre Kinder bis zum letzten Moment komplett verhätscheln, so ein bisschen ausziehen, weißt du? Mit Kindern drehen war übrigens auch nicht so einfach gewesen. Wir hatten so, bei dem Dreh war jetzt, bei diesem Arm trotz Arbeit Dreh, war ein kleiner Junge mit dabei. Der war 6 oder 7 Jahre alt, mega aufgeweckt. Der kam, das Erste, was er gemacht hat, ist, der kam und hat uns alle seine Spielsachen gezeigt. Er hat natürlich nicht gemerkt, ob er stört oder nicht. Das war so ein bisschen der Fail bei ihm. Aber egal, was du gesagt hast, wenn du gesagt hast, also wenn die Mutter gesagt hat, du, jetzt geh einfach in dein Zimmer nächste halbe Stunde und mach irgendwas Leises. Du bist ja nicht eingesperrt oder so, aber wäre nett, wenn du nicht rauskommst. Dann sagt er, naja, also ja, mit 6, ne, sagt er, naja, in gewissem Sinne bin ich ja dann schon eingesperrt. Also der war echt ziemlich fresh, der Junge. Aber ich habe wirklich an mir gemerkt, ich hatte ja selber kleine Kinder und dieses Level der Erträglichkeit von Kindern ist, es ist da. Wenn du selber Kinder hast, dann ist es kein Problem, wenn einer rumrennt und stresst und irgendwie, ja, du gewöhnst dich dran, aber kaum sind die eigenen Kinder aus diesem Alter wieder raus, dann nervt dich das ohne Ende. Also bei mir ist es zumindest so. Ich konnte davor nicht und danach nicht mit kleinen Kindern. Als meine Kinder selbst klein waren, okay, aber danach dachte ich mir, Alter, komm, hey, halt die Fresse. Dieses Gefühl, wenn du andere Kinder so in deinen Ellbogen reinlaufen lassen möchtest, kennt ihr dieses Feeling, wo du denkst, der kriegt jetzt von mir richtig fett? Nee, oder? Was immer noch so ist, ist das, was mich unter Strom hält, ist, wenn so Kids rumrennen und ich habe Angst, dass die jetzt irgendwie hinfliegen, so ans Tischeck hin oder sich verletzen oder so. Ich glaube, das hört nicht auf. Man hat es bei den eigenen Kindern, dass man sich denkt, oh, pass auf, hier nicht stolpern oder pass auf, dein Glas fällt runter. Diesen Blick, den wirst du nie los, dass du ständig gestresst bist, dass irgendwas passieren könnte. So, renn nicht mit der Schere die Treppe runter und spring die letzten 5 Stufen. Sowas in der Art, ne? Das hört nicht auf und das packe ich nicht mehr. Ich bin jetzt Ende 40, okay, Mitte, Ende 40, Dreiviertel 50. Das machen meine Nerven nicht mehr mit. Wenn mein eigener Sohn, komischerweise, wenn mein eigener Sohn Fußball spielt und er wird mega hart gefault, dann bin ich jetzt nicht mehr so verhätschelnd, so wegen, ach du Armer komm, brauchst du irgendwie, dann sage ich einfach, ey, können wir kurz Eisspray haben? Kannst du auftreten? Ob, rein mit dir, kämpfen, weißt du? Das ist ja scheißegal. Stehst du da, die Kinder laufen da mit kurzen Hosen, langen Unterhosen bei minus 5 Grad durch eine eisbedeckte Schneefläche und spielen Fußball. Frieren. Ich meine, okay, die frieren ja vielleicht nicht. Aber wir Eltern, wir stehen dann da mit Schal und Mütze und Handschuhen, Thermoskanne in der Hand. Ah, übrigens, vielen Dank, ich habe eine richtig geile Thermoskanne zu Weihnachten geschenkt bekommen von Isabella Spiegelberger, und zwar ist es die Wirtin vom Dorfwirt Altenau. Die hat mir eine Thermoskanne gemacht, wo drauf steht, hier lacht sich's gut, das Logo von ihrem Haus, Dorfwirt Altenau, und meine Fresse ist mit drauf. Die hat quasi mein Gesicht, hat die in diese Kanne reinätzen lassen. Also wir haben mein Gesicht nicht schon ätzend genug, hat die mit einem Ätzungsprozess, quasi so eine Art Schwarz-Weiß-Kontrastzeichnung, meine Fresse auf diese Thermoskanne geätzt. Und das ist auch noch so ein Bild, wo ich so total bescheuert aussehe. Aber ja, klar, jetzt sitze ich irgendwo im Zug, packe meine Thermoskanne aus und die Leute denken sich, was bist du für ein Stricher? Hat seine eigene Fresse auf der Thermoskanne. Du kannst nirgendwo mehr, privat, zivil, dezent, unauffällig. Nein, danke Isabella. Nein, übrigens, wenn du zuhörst, Isabella, die Kanne ist wirklich geil. Und vor allem, die hält mega warm. Die hält so warm, dass du dir 4 Stunden, nachdem du den Kaffee reingefüllt hast, immer noch die Fresse so verbrühst, dass sich die Gaumenschleimhaut ablöst. So, okay. Mein Onkel baut übrigens, wollte ich auch mal sagen, mein Onkel hat eine Eisenbahn zu Hause. So Seehofer-Style, der hat sich im Keller eine riesengroße, krasse Eisenbahn gebaut. Mit seinen alten Loks von damals, so aus den 60ern, die er so als kleiner Junge hatte. Und die hat er sich upgraden lassen mit digitaler Steuerung. Der kann die vom Laptop aus, steuert er seine Loks. Es ist so geil, der Typ ist bald 80. Aber der hat eine komplett frische Eisenbahn im Keller unten stehen, mit Durchsagen, die er selbst aufgesprochen hat, mit Echo, so Achtung auf Gleis 2, Durchfahrt eines Güterzuges und so. So geil. Also muss ich echt sagen, mega Respekt. Spielen hört, glaube ich, nicht auf, oder? Hört es jemals auf? Und da bin ich jetzt beim nächsten Punkt. Ich hatte vor kurzem, als es um Weihnachten ging, habe ich so eine Sony PlayStation VR-Brille gesehen. Und ich habe meinem Bruder Jan davon erzählt und habe gesagt, ey, guck mal, die wollte ich fast kaufen und unserem Sohn schenken. Und meine Frau hat gesagt, nein, geht's noch? Reicht doch schon, dass er ständig unter Fortnite hängt. Und ich dachte, ja, aber für 190, 195 Euro eine VR-Brille, wie geil ist das denn? Und ich habe die aufgesetzt bei uns im Möbelhof, da haben die so ein Mini reingebaut, so ein Mini-Auto, wo sie, glaube ich, Gran Turismo oder sowas rein installiert haben, wo die Pedale, das Lenkrad und PlayStation VR-Brille und noch einen fetten Screen draußen aufgebaut ist, wo du quasi da drin sitzen kannst und du hast dieses VR-Feeling, so geil, du drehst den Kopf zur Seite und guckst zum Fenster raus. Und dann sagte der zu mir, sagt mein Bruder zu mir, Digga, ich habe die Brille sofort gekauft. Als du es gesagt hast, 195 Euro, ich habe die sofort gekauft. Habe Star Wars gespielt, Battlefront. Und da gibt es eine VR-Mission und die muss so geil sein. Die muss so geil sein, dass du in einem Fighter drin sitzt. Du kannst den Kopf zum Fenster raushängen. Also, weil die Kamera filmt dich ja. Die sieht quasi, wo du mit deinem Kopf, ob du dich neigst und so weiter. Und er sagt, du kannst den Kopf drehen und seitlich zu den Triebwerken gucken. Wie geil muss das denn sein? Und dann dachte ich mir, okay, ist es bei Red Dead Redemption auch so? Kann ich so ein normales Spiel im VR-Modus spielen? Ist das ein riesen Programmieraufwand oder ist das einfach nur kann es emuliert werden, dass der VR-Helm sagt, okay, das ist jetzt so wie der rechte Stick, der dreht seinen Kopf jetzt nach links, dreht seinen Kopf nach rechts, nach oben, nach unten und dann wird dir alles gezeigt, was da ist. 3D muss doch auch emuliert werden können, oder? Wenn jedes Auge sein eigenes Bild bekommt, dann hast du halt zwei verschiedene Betrachtungswinkel und die werden dir aufs linke und aufs rechte Auge geschickt. Das muss doch das Spiel nicht in 3D programmiert werden. Also gerade bei einer Open World. Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt Red Dead Redemption oder zum Beispiel auch Fallout 4 oder gibt es schon Fallout 5? Dass das Open World, das sind doch Open World Spiele, oder? Das müsste doch 1:1 auch mit der VR-Brille spielbar sein. Oder schafft es der Prozessor nicht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, glaube ich, sind die Prozessoren immer mega beschäftigt bei VR, weil ja die Welt ständig nachgeladen werden muss. Das war früher schon immer so geil. Du wusstest ja immer schon, wenn die Monster kommen, weil auf einmal das Laufwerk angefangen hat zu arbeiten, oder? Zick, wusstest du, oh, jetzt kommen die Monster. Jetzt geht's los, oder? Bei The Last of Us, das Ding hat angefangen. The Last of Us, merkt ihr, wie fucking lang ich schon nicht mehr gespielt habe? Mein Sohn hat mein PlayStation Network-Konto gekapert. Ja. Der hat einfach, irgendwann wollte er online spielen, habe ich gesagt, hier, spiel auf dem, hat er angefangen, da Trophäen drauf zu holen und jetzt gibt das nicht mehr her. Und jetzt fängt er auch nicht mehr von null an, jetzt muss ich von null anfangen. Aber ich hole mir auch kein eigenes Network, PSN-Konto, wie bescheuert ist das denn, oder? Wir haben doch ein PlayStation-Network-Konto und da zahlen wir für das ganze Jahr. Und ja, okay, es gibt Leute, die übrigens meinen Sohn geaddet haben und dann mit ihm über private Sachen quatschen wollen. Ihr wisst genau, wer ihr seid, wenn ihr jetzt zuhört. Er hat die Anweisung, euch keine privaten Geheimnisse zu verraten im Chat. Das finde ich eine ziemlich linke Nummer. So, ich sippe mal ganz kurz hier an meinem Wodka Tonic. Nee, ist leider nur Kaffee. Okay, was gibt's sonst noch zu erzählen, Leute? Ich wollte euch noch was erzählen. Was ich auf der Bühne immer anspreche, ist eben auch im Gaming-Kontext, warum schenken wir unseren Eltern und Großeltern nicht einfach eine PlayStation? Oder? Das sind doch die, kennt ihr diese Sprüche? Warum kommst du uns so selten besuchen? Du bist doch nie da. Wenn du mal in der Nähe bist, meld dich mal. Ja, geh halt mal online, ist immer mein Spruch. Ich sag dann, ja, ey, ich bin immer auf dem Server. Also, wenn ich als junger Mensch jetzt sprechen würde, nicht als jemand, der ständig reisen muss und keine PlayStation zur Verfügung hat, obwohl ich ja eine PS Vita habe. Aber da müsste die PlayStation zu Hause ja frei sein. Um quasi die Vita-Games, ach, das Zeug, das gibt es ja auch nicht mehr, ne? Aber dann dachte ich mir, wie geil ist das denn? Als Rentner haben wir alle Zeit der Welt. Wieso holt man sich als Rentner nicht einfach eine PlayStation, holt sich die fette Standleitung, alle Games und dann geht's los, Highscores knacken ohne Ende. Und dann kann man doch auch solche Sachen machen, wie mein Onkel so Eisenbahn spielen, oder? Oder so Spazierengeh-Simulator. Warum gibt es sowas nicht? Ich glaube, die Japaner haben doch alle möglichen Simulatoren, so dieses Zugfahrsimulator oder U-Bahn-Fahrsimulator. Es gibt doch, glaube ich, auch so einen Landwirtschaftssimulator, wo du mit dem Traktor rumfahren kannst. Warum gibt es für Rentner nicht einen Spaziergeh-Simulator, wo du da quasi Kaugummipapier aufheben kannst vom Boden, wo du junge Menschen anbrüllen kannst. Im Notfall kannst du die auch abballern, wäre geil, ja? Du kannst dann vielleicht einen Brief an die Gemeinde schreiben, dass da der Mülleimer so selten geleert wird. Du kannst den Leuten sagen, dass die Hundekacke aufheben müssen. Und du kannst natürlich auch Punkte sammeln. Wie geil wäre das? So ein Community-Game. So ein Community-Game, wo du quasi ein guter Mensch bist, bei dir im Stadtpark. Und erwischt Leute, die in den Gebüschen bumsen oder Junkies, die ihre Spritzen liegen lassen. Und da gehst du als Rentner so durch und sammelst Punkte. Und da bin ich auf eine Idee gekommen. Und zwar zum Thema Seniorendasein und Ehrenamt. Und die Leute dazu motivieren, sich weiter ehrenamtlich zu beschäftigen. Wieso machen wir das nicht eigentlich, dass wir Leute, die ehrenamtlich arbeiten, dass wir denen Punkte geben dafür? Also ich jetzt nur als Beispiel, irgendwelche Leute engagieren sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe, engagieren sich ehrenamtlich in der Altenpflege, engagieren sich ehrenamtlich beim Kinderhort. Das müssen ja, ich weiß, gibt sowas überhaupt ehrenamtlich? Aber es gibt viel, viel ehrenamtliche Tätigkeit, machen wir uns nichts vor. Und ich glaube, das ganze soziale System würde zusammenbrechen, wenn wir die Ehrenamtlichen nicht hätten. Das fängt ja auch bei der Feuerwehr an, oder? Und es fängt ja auch fängt ja auch woanders an, natürlich bei der Feuerwehr. Nee, wo hört es auf, ist die andere Frage. Aber wenn es dann ein Punktesystem gäbe und wenn du dann mit diesem Punktesystem, was du da ansammelst über dein Leben, wo du dich ehrenamtlich betätigst, wenn das dann deinen Rentenanspruch erhöhen würde, Das wäre doch super, oder? Dann könnte man das doch auch abbilden, gesamtgesellschaftlich, dass man sagt, hey, der hat der Gesellschaft einen Nutzen zugeführt, da kann die Gesellschaft jetzt auch was zurückschicken. Wäre das ein faires System? Ist da noch keiner draufgekommen? Wieso kommt da die SPD nicht drauf oder die Linke oder die Piraten? Ich weiß es nicht. Oder die AfD? Die engagieren sich doch, die schleusen sich doch ein und machen ehrenamtliche Arbeit. Oder die gehen doch in irgendwelchen Städten im Osten und kümmern sich um die Eltern, die in der Kinderpflege, die machen doch solche Sachen, oder? Und dann sagen sie, ja und überhaupt, und unterschreibt doch hier. Also jedenfalls, ich denke fürs Ehrenamt, da könnte man sich so ein Punktesystem einfallen lassen. Und zwar, es gibt ja schon so Punktesysteme mit so einer Ehrenamtscard. Ich glaube, die Leute haben sich schon Gedanken gemacht, aber eher mit so Bullshit, dass man sich dann da irgendwie dann für so und so viele Ehrenamtstaler so eine Holz-Jojo holen kann, oder? Oder so, oder irgend so eine Stofftasche. Nein, du musst dann nachhaltig was davon haben. Und zwar, wenn du dann selber mal angewiesen bist vielleicht. Und ich glaube, dann würden es auch viel mehr Menschen würden sich dann engagieren. Das wäre meine Theorie. Das letzte Mal hatte ich ja schon so eine geile Theorie, weiß gar nicht mehr, was es war. Aber da gab es auch kein Feedback von euch übrigens. Egal, Leute. Ich habe übrigens, ich habe ein bisschen nachgeforscht. Mein Opa hat früher für einen großen Verlag gearbeitet in Nördlingen. Und der hat für diese Familie damals in den 60er, 70er Jahren hat der Ahnenforschung betrieben, also für die Familie von diesem Verlag, und hat denen einen Stammbaum, also ein Ahnenrad gemacht, wo du quasi, wo du von außen, also das äußerste Teil vom Rad sind die ganzen Verwandten von vor 500 Jahren und dann immer weiter rein in die Mitte, bis es quasi sich auf eine Person in der Mitte konzentriert. Und sowas gibt es auch für unsere Familie. Geht auch 400, 500 Jahre zurück. Das hat mein Opa dann parallel quasi mitgemacht, während er da geforscht hat, hat er quasi alles, was er über die gefunden hat, hat dann nebenbei auch bei unserer Familie nachgeguckt. Und also das ist meine Familie mütterlicherseits, alles Metzger, alle nur Metzger, 500 Jahre zurück. Meine Tochter sagt, ja, super, geil, weil sie ist Fleischfresserin, mein Sohn ist Vegetarier. Und so plaudere ich eigene private Sachen aus. Nee, aber, und dann hab ich mal nachgeforscht bei dieser Familie, bei dieser Druckerei, ob die diesen Stammbaum, dieses Ahnenrad, was er für die damals gemacht hat, ob die das noch haben, weil es ist irgendwie so auf ein Ziegenpergament gezeichnet mit Tusche, was irgendwie so 1,20 Meter mal 80 groß ist. Und die haben das nicht gefunden. Das ist irgendwo, die haben wohl kein Archiv und dann ist es irgendwie verloren gegangen. Und jetzt haben sie es gefunden. Nach einem halben Jahr ist es aufgetaucht und die waren auch ganz happy und haben dann habe ich gesagt, ich würde ganz gerne ein Foto davon haben, würde mich sehr freuen. Und jetzt hat die Dame zu mir gesagt, von der Firma hat gemeint, ja, das können wir Ihnen gerne zuschicken. Wir bräuchten einen speziellen Großkopierer. Habe ich gesagt, nee, ich brauche einfach nur digital. Ich möchte einfach nur sehen, wie es ausgesehen hat. Würde mich einfach freuen. Und dann hat sie dann einen Scan davon gemacht, der aber zu groß ist, um ihn per E-Mail zu verschicken. Und dachte ich, nein, um Himmels Willen, ey. Schick's halt per WeTransfer, irgendwas. Man muss die Dateien nicht über E-Mail verschicken. Aber wer hätte es gedacht, das dürfen die gar nicht. Wenn, also manche Leute, die in einem größeren Firmennetzwerken sind, die dürfen dann gar nicht mit solchen Online-Datenverschickungssystemen arbeiten. Und hat sie gesagt, sie braucht meine Postadresse, um mir das Ding auf eine CD zu brennen. Und hat mir diese Grafikdatei jetzt auf eine CD gepackt, wunderschön, Cover dazu gemacht und hat mir das mit der Post geschickt. Und ich habe die CD vorher eingelegt, nach diesem ganzen Hin und Her. Und siehe da, der Computer sagt, die CD kann nicht gelesen werden. Wahrscheinlich hat sie es nicht finalisiert. Das ist doch Wahnsinn, oder? Man ist da gefangen zwischen moderner und alter Technologie. Und ich denke mir, hey, komm, hey, schick mir einfach nur ein Foto davon. Wo ist das Problem? Aber egal. So, das ist jetzt der Stand der Dinge. Jetzt muss ich da hinschreiben und sagen, nein, CD ist nicht lesbar. Bitte noch eine schicken. Aber das schaffen sie da schon, das schaffen sie schon. So. Heute habe ich frei gehabt, morgen ist frei, am Freitag habe ich ein Meeting und am Samstag spiele ich in Taunusstein. Da bin ich bei einer Damensitzung, Fasching, Karneval. Da habe ich echt ein bisschen Schiss davor, weil also ich weiß, mit Stand-Up-Comedy und irgendwelchen längeren Stories, hast du auf dem Karneval eigentlich verschissen. Die wollen, glaube ich, zack, 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 Pointe, 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 Pointe und keine längeren Handlungsbögen, die am Schluss wieder aufgehen, weil die Leute sind meistens sowas von Hacke. Aber Damensitzung könnte ganz cool werden. Also die haben mir gesagt, die wollen 20 Minuten Programm von einem Stand-Up-Comedian und nicht so Billo-Jokes. Und dann bin ich mal gespannt. Also Samstagabend, Taunusstein, Damensitzung und dann geht's am Sonntag zurück und dann geht's los mit meinem Comedy Lounge Marathon und ich freue mich auf Nico Formanek aus Wien, ich freue mich auf Tobi Kapp aus Heidelberg und aus Hamburg kommt Martin Niemeyer und wir starten los in Augsburg im Jazz Club Augsburg, da gibt's sogar noch ein paar Karten und dann sind wir am Montag in Dachau. Leute, Dachau gibt's jetzt noch 8 Karten. Aktueller Stand, 8 Karten. Versucht es einfach online, checkt mal, ob ihr noch Karten bekommt, aber da sind wir mega krass verkauft. Es sieht sehr, sehr gut aus. Ingolstadt am 22. randvoller Hack ausverkauft. Selbst für die Comedy Lounge im Februar sind wir in Ingolstadt schon ausverkauft, bis auf 12 Karten. Allerdings der 23. in München im Substanz, da habe ich immer noch ein bisschen Sorge. Da sind, glaube ich, jetzt 20 Karten verkauft oder so. Leute, kommt mal vorbei, kommt mal nach München. Aber in München ist einfach so viel Angebot. Man kann sich so viele Sachen anschauen, da muss man nicht in eine Comedy-Show und vor allem, und das ist was, vor allem gibt es mittlerweile immer mehr Open Mics für Comedy. Jeder, der seit einem Jahr da ein bisschen im Comedy-Sektor rumwurschtelt in München, macht jetzt seine eigene Open-Mic-Bühne auf und verlangt aber keinen Eintritt und dann wird irgendwie eine Hutspende reingeschmissen und das geht nicht. Vor allem, ganz ehrlich, ich buche die Künstler, die da auftreten, die da regelmäßig auftreten, die buche ich nicht in München in meine Show. Weil die kann doch jeder überall für umsonst sehen. Also, sorry, Bros, wieso soll ich euch nach München buchen? Das ist so. Und ich glaube, das ist das gleiche Problem, was andere Bühnen haben, die in anderen Städten professionelle Show aufziehen. Wenn die gleichen Comedians 2 Türen weiter für umsonst auftreten, wieso soll einer wieso soll das Publikum bei dir den Eintritt bezahlen? Also, deswegen merke ich auch immer mehr, dass in so einer großen Stadt wie München, wo es so viele Open Mics gibt, eine Profi-Comedy-Show es einfach immer schwerer hat. Und also ich befürchte wirklich, dass ich in München einstampfen muss. So traurig es ist, aber das im Substanz, einmal ist es voll, einmal ist es leer, einmal ist es so halb voll, aber was verlässlich ist es nicht. Da fahre ich doch lieber dann wieder nach Altenau, zum Altenauer Dorfwirt oder in Schongau bin ich auch am kommenden Freitag, am 25. Da wird es schön. Und in Eichach, also in Obermauerbach, da sind wir auch schon eigentlich ausverkauft. Und dann bin ich sogar ich bin in Einring. Kennt jemand Einring? Das ist irgendwo, wo ist denn das? Einring. Bei Reit im Winkel, glaube ich. Beim Almbrettl, da freue ich mich, da trete ich auch wieder auf. Da spiele ich dann wieder zusammen mit dem Cengiz Öztunç und mit ein paar anderen Kabarettisten. Und das war's. Dann ist mein Januar rum. Dann starten wir in dem Monat Februar und ich möchte dann in Zukunft auch weniger auftreten, weil wir uns echt ernsthaft auf die Erkan und Stefan Geschichte konzentrieren müssen. Das wird krass. Wir haben zwar jetzt schon Text beisammen und alles Mögliche, aber wir müssen auch proben und es muss ja auch gut werden, ne? Okay, also wir fangen an in Frankfurt, dann sind wir in Düsseldorf und dann gehen wir ziemlich zackig, geht's dann schon in den Süden und naja. Und das allererste Mal treten wir auf übrigens im Mai hört ihr eigentlich den Hintergrund? Die Heizung saugt Pellets ein. Im Mai treten wir auf in Ulm. 20 Minuten Auftritt in Ulm in der Ratiofarm Arena bei der großen Radio 7 Comedy Nacht. Da wird man uns zum allerersten Mal live wieder sehen. Ja. Tja, das war's. Hey, ich bedanke mich jetzt nochmal ganz kurz bei meinen Sponsoren. Vor allem bedanke ich mich bei meinen lieben Leuten, die mich unterstützen, die meinen Podcast, die diesen Podcast, den ihr alle umsonst hören dürft, finanziell unterstützen mit 1 Euro im Monat. Das ist doch super nice, oder? Tut niemandem weh. Und das sind meine Schlimmbäckchen, die das mit 1 Euro im Monat tun. Also ab 1 Euro wirst du dann auch genannt und ich bedanke mich bei Ben Schlimbeck und ich bedanke mich bei Douglas Schlimbeck und ich bedanke mich bei Andreas Schlimbeck. Ja, ihr wisst schon, bei Andreas Hartig, Douglas Stahl und Ben Simbeck, danke. Hey, vor allem Support aus der eigenen Familie ist gar nicht schlecht. Und dann bedanke ich mich auch noch bei meinem Schlimmpresario, der kriegt Fanfaren von mir, jawohl. Der unterstützt mich mit 10 fucking Euro im Monat. Vielen, vielen Dank, Dennis Place. Total nett von dir. dass du den Podcast mit 10 Euro im Monat unterstützt. Ihr könnt aber auch mit 3 oder 5 oder whatever. Aber wer den Podcast unterstützt, egal mit wie viel, bekommt Zugang zu exklusiven Inhalten. Und zwar auf der Seite von patreon.com. Genau, wer fragt, wo kann man den Podcast unterstützen, geht auf Patreon, sowie Patron, P-A-T-R-O-N, sowie Patrone, nur das E kommt vor dem O. Patreon.com. Sucht da Florian Simbeck und da könnt ihr meinen Podcast unterstützen mit einem kleinen monatlichen Unkostenbeitrag und dafür bekommt ihr die Möglichkeit, Sachen online zu sehen, wie zum Beispiel, wenn ich meine Auftritte mitfilme oder aufzeichne, spezielles, exklusives Zeug oder ganz besondere Interviews. Ich werde da jetzt in Zukunft auch ordentlich nachliefern. Einen Live-Auftritt habe ich schon mal aufgezeichnet und da reingestellt. Es kam ganz gut an. Und da wird in Zukunft auch noch mehr passieren. Also supportet mich bitte. Je mehr Leute mich dort supporten, umso mehr kann ich auch liefern. Und dann ist das Ganze nicht immer komplett umsonst für die Katz. Aber trotzdem, ich bedanke mich natürlich trotzdem bei jedem Zuhörer. Ich freue mich da megamäßig und auch bei den Sponsoren, die mich bei der Comedy Lounge unterstützen. Also da wären ganz vorne aktuell die Leonardo Hotel Gruppe. Vielen, vielen Dank, dass ihr unsere Comedians immer unterbringt. Danke auch an Andreas Hartig von Hartig Timepieces. Das finde ich mega nice. Immer, immer noch. Und ich liebe auch deine Uhren. Und dann kommen noch, wahrscheinlich wird ballonshop.de mit dazukommen. Die haben mich schon in Regensburg unterstützt. Die bauen nämlich Ballonshops auf. Es gibt, wer sich immer fragt, wo bekomme ich für meine Party Ballons her? Diese Ballons, die mit Helium gefüllt sind und die man auch wieder neu auffüllen kann, was auch immer, die bekommt man im Ballonshop. Und da gibt es einen in Regensburg, da gibt es einen in Ingolstadt, da gibt es einen in München und ich glaube, die gibt es auch noch einen in Nürnberg. Und der Ballonshop, der hat mich in Regensburg unterstützt und würde das eventuell auch in Dachau machen. Schauen wir mal. Also, da sind wir jetzt noch hart in der Verhandlung. Wobei es jetzt kein Problem ist, wer mich supporten möchte, einfach anschreiben. Wer möchte immer genannt werden bei den Comedy Lounges als Sponsor, der hängt dann fett auf dem Banner da. Er kann seine Werbeartikel unterbringen. Genauso wie auch die gehörlosen Comedy Lounges von Hörwelt24 unterstützt werden. Da wird es auch mehr geben noch dieses Jahr. Und genau, Freunde, am Schluss kommt immer die Werbung. Ich sollte die Werbung vorne einbauen. Nee, mir scheißegal, ihr müsst nicht die ganze Zeit zuhören. Aber schön, dass ihr dabei wart und wir hören uns nächste Woche wieder. Und zwar wird das dann das wird dann der 23. sein, kurz vor der Comedy Lounge in München. Macht's gut, Leute, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, peace, macht's gut, servus.